Anstatt das jetzt so weiterzuführen, würde ich immer wieder hinterfragen, wieso muss ich jetzt selbst diese E-Mail beantworten? Wieso mache ich jetzt selbst diese Protokollierung? Aha, da kann ich doch KI-Agenten nutzen. Und dann sollte ich eigentlich bei allem, was ich tue, auf die Idee kommen, kann es nicht auch KI machen? In der Regel kann es KI machen. Und so wird halt das Arbeiten der Zukunft oder gar der Gegenwart aussehen.
Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir beim Stichwort Agent an ernste Gestalten mit Sonnenbrille, mit schwarzen Anzügen gedacht, manchmal an die Gegenspieler zu Neo aus Matrix oder vielleicht auch an Martinis, an Aston Martins und an schön frauenfeindliche Sprüche von James Bond 007. Aber wer ist eigentlich dieser Agent, der in letzter Zeit durchs Dorf bzw. durch die Medien getrieben wird? Dieser KI-Agent? Wer ist das? Und für wen arbeitet er eigentlich? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und KI. Ich bin Fanny Rosenberg von DUB Unternehmer. Und heute stellen wir eine Frage, die tatsächlich so ein bisschen klingt, als käme sie direkt aus einem Silicon Valley Thriller. Was ist eigentlich ein KI-Agent? Bevor wir so richtig in die Folge starten, habe ich aber nochmal zwei Tickets zu verschenken. Es findet in Berlin unser großes Big Bang KI Festival statt, am 10. und 11. September in der Alten Münze in Berlin. Da wird sich dann über 2 Tage lang alles um künstliche Intelligenz drehen und das wird wirklich sehr, sehr spannend. Also wir haben da 6 Bühnen, über 250 SpeakerInnen, die halten da Keynotes, Panel-Talks, machen Deep Dives und Masterclasses. Es werden unter anderem Tech-Investor Frank Thelen sprechen, Gregor Gysi wird auch da sein, unser Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung Carsten Wildberger, aber auch ganz, ganz viele unterschiedliche Prominente, zum Beispiel Richard David Precht, Tijin Unaran und auch super spannende Köpfe aus Unternehmen wie OpenAI, Meta, Google, SAP. Und die erste Mail, die jetzt eintrudelt bei mir bei podcast@jdb.de, bekommt 2 Tickets. Dann könnt ihr auch auf dieses Festival gehen. Das dann bitte, also die Mail bitte mit dem Stichwort Big Bang KI Festival. So, und damit kommen wir wieder zu unserem nebulösen KI-Agenten. Es schwirren ja wirklich wahnsinnig viele Begriffe durchs Netz. Es gibt KI-Assistent, KI-Agent, autonome KI, digitale Helferlein. Aber was ist jetzt eigentlich was und wozu ist das Ganze überhaupt gut und ab wann hilft mir das auch wirklich im Alltag? Wir klären heute also in dieser Folge, was ein KI-Agent ist, was ihn von einem bloßen Sprachmodell unterscheidet, warum ChatGPT und Co. also eben noch nicht James Bond würdig eigenständig handeln, was ihr verpasst, wenn ihr euch mit dem Thema noch nicht beschäftigt habt und natürlich auch, was ihr gewinnt, wenn ihr jetzt zu diesem Thema die ersten Schritte macht. Wir sprechen heute mit Leonard Schmedding über dieses Thema. Leonard ist Host von Everlast AI. Das ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen YouTube-Kanäle rund um künstliche Intelligenz. Und da erklärt Leonard wirklich sehr verständlich und auch unterhaltsam und fundiert, was aktuell in der KI-Welt passiert, was funktioniert, was einfach nur Hype ist und wie wir viele Dinge auch schon jetzt selbst anpacken können. Seine über 136.000 NutzerInnen folgen ihm, weil er eben sich sehr, sehr gut mit der Technik auskennt. Und heute teilt er sein Wissen auch mit uns. Und ich freue mich wirklich sehr, dass er hier ist. Hallo, Leonard.
Ja, hallo, Fanny. Danke dir für die Einladung und die tolle Anmoderation.
Danke dir. Leonard, du hast ja wirklich eine wahnsinnig große Community auf deinem Kanal Everlast AI. Und da bekommst du ja sicherlich auch ganz viele Rückmeldungen. Und hast du auch das Gefühl, diese ganze Begrifflichkeiten mit KI-Agent, KI-Assistent, dass die da groß ist? Also hast du auch das Gefühl, da besteht Klärungsbedarf?
Definitiv besteht da Klärungsbedarf. Das war auch einmal der Anlass, dass ich auch schon ein paar Videos genau dazu platziert habe. Und ich glaube, so geht es den meisten. Wenn man sich anfängt, ein bisschen tiefer mit KI auseinanderzusetzen, dann wird man mit diversen Begriffen konfrontiert. Und selbst für mich, der schon tiefer in der Materie drin ist, ja, war es am Anfang schwierig, überhaupt mal zu verstehen, was ist ein KI-Agent, da es eben auch bei vielen dieser neuen Begriffe keine einheitliche Definition gibt. Also es gibt diverse Experten da draußen, jeder sieht es ein bisschen anders. Dann gibt es die ganzen Anbieter, OpenAI, Google, die haben alle nochmal ein bisschen verschiedene Definitionen. Und deswegen ist es definitiv wichtig, damit man mitreden kann und damit man auch die Dinge vor allem einordnen kann, wenn man irgendwas vors Gesicht bekommt auf Social Media, damit man auch weiß, okay, ja, ist das jetzt für mich wirklich relevant oder kann ich es vielleicht auch erstmal ignorieren?
Ich habe auch das Gefühl, dass überall, also vor allem in den Medien, aber ich merke das auch, wenn wir so in Konferenzen sind oder sich einfach mit anderen Leuten austauscht, dass dieser Begriff KI-Agent super viel fällt, aber auch fast so ein bisschen inflationär. Aber niemand so richtig weiß, oder viele denken, glaube ich, auch, es ist einfach ein Chatbot. Also man kann ChatGPT und all die anderen Gen-AI-Tools gleichsetzen. Es ist ein KI-Agent, weil er ist quasi für uns der Agent. Er macht ja Sachen für uns. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn du da jetzt ein bisschen Ordnung ins Chaos bringst. Was ist denn jetzt eigentlich ein KI-Agent und was ist es eben nicht?
Also es wird definitiv inflationär benutzt, das kann ich so bestätigen, denn wenn ich zum Beispiel selbst KI-Agent mit in einen YouTube-Titel reinschreibe anstatt Chatbot, obwohl es vielleicht ein Chatbot ist, dann weiß ich selbst vorher schon, dass das Video auch besser performt. Und demnach muss man da selbst so ein bisschen aufpassen, weil er halt auch gerade von YouTubern, Influencern ein bisschen überstrapaziert wird. Aber im Wesentlichen, um es mal ganz einfach aufs Wesentliche herunterzubrechen, also du hast schon richtig gesagt, ChatGPT ist kein KI-Agent, sondern ein Chatbot letztendlich, ein LLM, ein Chatbot. Ich stelle eine Frage, ja, kriege eine Antwort zurück. Und der Unterschied zwischen einem KI-Agent, ist jetzt der Hauptunterschied ist, der KI-Agent hat Zugriff auf Tools. Also wenn ich ChatGPT sage, hey, buch mir einen Termin, dann kommt irgendeine Antwort zurück, ich bin in einem Gespräch verwickelt, aber er macht nichts in dem Sinne, er kann keinen Termin buchen. Ein KI-Agent stattdessen hat Zugriff auf Tools, weil ich jetzt beispielsweise meinen Google-Kalender mit verbunden habe oder diesem KI-Agent Zugriff gegeben habe auf meine Google-Kalender, auf Gmail etc. Und das wäre dann in dem Moment auch schon ein Agent. Also der kann dann eigenständig Handlungen ausführen, ist nicht eingesperrt in dieser Chatbox, kann Termine buchen, E-Mail schreiben, also da gibt es dann keine Grenzen. Theoretisch ist jedes Tool, jedes System anbindbar an diesen Agenten. Dann gibt es noch weitere Formen von Agenten, zum Beispiel Telefonagenten. Das ist zum Beispiel ein großer Bereich, in dem wir auch sehr viel machen, in dem wir auch viele Kunden begleiten. Aber es gibt auch eben die ganz klassischen KI-Agenten, die über einen Chatbot funktionieren oder auch gar ganz im Hintergrund funktionieren und Prozesse, Geschäftsprozesse automatisieren im Hintergrund. Aber das würde ich sagen, ist so der Hauptunterschied zwischen jetzt ChatGPT und einem KI-Agent und das ist eben der Zugriff auf Tools.
Ich finde, man kann sich die Sachen auch mal besonders gut merken, wenn man das anhand eines ganz konkreten Szenarios erklärt. Du hast ja schon so ein paar Sachen angesprochen, aber kannst du vielleicht noch mal ein paar Beispiele nennen, was dir so einfällt, vielleicht aus dem Büroalltag oder Reiseplanung, aus der Kundenkommunikation, also wie da tatsächlich ein KI-Agent zum Einsatz kommt?
Genau, hier ist jetzt vielleicht gut zu wissen, dass es noch verschiedene Arten von diesen KI-Agenten gibt. Und eine Art von KI-Agenten sind diese Browser-Using-Agents. Das wurde auch durch ChatGPT populär, schon vor einigen Monaten. Die haben das den ChatGPT-Operator genannt. Mittlerweile unter dem Namen Agent-Mode. Hat der eine oder andere vielleicht schon mal, hat fast jeder Zugriff. Da gibt es dann einen Button, Agent-Mode. Und dieser Agent hat jetzt zwei wesentliche Eigenschaften. Also er kann einerseits tiefen Recherchen im Internet durchführen, also nicht so wie ChatGPT, welches sich jetzt primär auf die Daten bezieht, welches ihm antrainiert wurden im sogenannten Pre-Training, sondern dieser Deep Research Agent oder dieser Agent Mode, der macht jetzt tiefen Recherchen im Internet, arbeitet 10, 20, 30 Minuten im Hintergrund. Wenn ich sage, mach mir jetzt eine tiefen Recherche, eine Marktanalyse zum neuen Produkt, was ich einführen will, mach bitte eine Marktanalyse dazu, wie nachgefragt ist es gerade im Markt, geh auf Reddit, geh auf Twitter, schau was die Leute dazu sagen beispielsweise. Dann wäre es sinnvoll, diesen Agent Mode oder diesen Deep Research Agenten zu verwenden, weil er tiefer nachforscht. Und der hat jetzt eben auch Zugriff auf einen eigenen virtuellen Computer und könnte theoretisch Klicks in irgendwelchen Browsern durchführen. Deswegen ist das auch so der größte Use Case, an den die meisten immer denken, wenn man über KI-Agenten spricht. Das sind so diese Verbraucher-Use Cases, sage ich mal dazu. Das heißt Shopping, ne, also mach mal bitte meinen Wocheneinkauf. Ne, und dann gebe ich dem Zugriff irgendwie auf Rewe oder online irgendwas. Ja, und dann kann er da den Einkaufswarenkorb für mich anlegen und perspektivisch vielleicht sogar die Buchung durchführen. Oder such mir passende Flüge raus. Und dann recherchiert er aus dem Internet die Flüge und trägt mir das gleich im Kalender ein oder schickt mir dann die Vorschläge per Mail oder irgendwie sowas. Also sind diese klassischen Verbraucher-Privatanwender-Use-Cases, die häufig auch in Demos zu sehen sind. Das sind jetzt zum Beispiel nicht die Use-Cases, mit denen ich persönlich mich besonders viel beschäftige, weil sie für die meisten Unternehmen jetzt nicht wirklich relevant ist und man sich auch ehrlicherweise ab einem gewissen Grad auch die Frage stellen muss, wie viel Zeit spart mir das jetzt eigentlich, wenn ich ChatGPT sage, geh mal bitte ins Internet oder dem Agent-Mode und such mir diese und jene Dinge raus, als wenn ich es einfach selber mache. Also an dem Punkt, bei diesem Verbraucher-Use-Case würde ich sagen, sind wir noch gar nicht, dass es so den massiven Mehrwert hat. Das sieht dann schön aus, das kann man gut vorstellen, aber das hat keinen signifikanten Mehrwert. Deswegen sollten wir vor allem eigentlich so auf die B2B oder unternehmerische Seite schauen. Wo kommen Agenten hier ins Spiel? Und natürlich kann ich hier auch diese Agenten nutzen für eben Marktanalysen und so weiter, was ich gerade gesagt habe. Aber viel interessanter sind für mich beispielsweise Telefonagenten. Das wäre jetzt eine andere Art von KI-Agent. Sprich, du kannst dir eigentlich so vorstellen, dass jedes Telefonat, was aktuell ein Mensch in einem Unternehmen führt, klassisches Beispiel bei Inbound-Anrufen, die reinkommen, wäre First-Level-Support oder Sekretariat. Stell dir eine Zahnarztpraxis vor, ein Kunde, ein Patient ruft an, ich hätte gerne einen Termin. Und jetzt geht ein Agent ran, der spricht jetzt erstmal wie ein normaler Mensch mit mir, aber das Besondere ist jetzt, im Vergleich zu alten Systemen, die auch mit Wenn-Dann-Logiken konnte ich da ja irgendwie schon intelligente Mailboxen oder so machen, aber der Unterschied ist jetzt, dass dieses System dann wirklich auch die Verfügbarkeit prüfen kann von der Zahnarztpraxis und den Termin hineinbuchen kann ins System. Und da gibt es jetzt zig mannigfaltige Use Cases, die wir auch umsetzen. Ich kann da gerne noch mehr Beispiele bringen. Aber das ist so eines der spannendsten Use Cases, wie ich gerade finde, also Telefonagenten. Man kann sich es auch unfassbar gut vorstellen, weil man sie halt hört und es nicht irgendwelche komplexen Systeme sind, die in irgendwelchen komplexen Strukturen im Hintergrund funktionieren, sondern es ist eigentlich relativ leicht verständlich, wenn man einmal selbst so einen Agent gehört hat oder aufgesetzt hat, wie das Ganze funktioniert und dass es natürlich auch einen massiven Einfluss gerade auf viele Jobs hat, also eben Rezeptionistenjobs, Sekretäre, First-Level-Support oder eben auch auf Callcenter.
Okay, also wir haben jetzt schon mal gelernt, dass ein Chatbot ist quasi bei klassische Gen-AI ein Frage-Antwort-Spiel, also wir stellen eine Frage und der Chatbot spuckt uns irgendwas aus, entweder ein Text oder ein Bild oder ein Video, und deswegen sagen natürlich auch viele, dass KI-Agenten einfach die nächste Evolutionsstufe sind nach Chatbots und Assistenten, weil man einfach wegkommt von diesem reinen Antwort-Tool und das sind so richtige digitale Mitdenker, ne? Kannst du uns nochmal, du bist ja sehr tief in der Szene auch drin, nochmal sagen, welche Unternehmen und welche Entwicklung du da bei KI-Agenten besonders spannend findest? Also wer macht da deiner Meinung nach gerade die interessantesten Sachen?
Also besonders spannend finde ich die Telefonagentenentwicklung, muss ich ehrlich sagen, ja, weil es halt so gut, das ist auch oft so ein Türöffner, mit dem wir bei Unternehmen reinkommen, wenn wir erste Use Cases umsetzen, wo wir auch wirklich, wir haben teilweise neunstellige Unternehmen in Deutschland, die wir betreuen. Ich kann da nicht spezifisch Namen nennen, aber es sind riesige Lebensmittelkonzerne teilweise, die zum Beispiel jetzt gerade ihre ganzen Inbound-Anfragen oder auch Outbound-Calls automatisieren durch diese KI-Agenten. Das heißt, besonders interessant sind für mich all die Entwicklungen im Bereich KI-Voice. Das heißt, Text-to-Speech wäre da jetzt quasi dieser Fachbegriff, weil die werden gerade immer menschlicher. Ein großes Unternehmen ist 11 Labs. Das ist auch so der größte Player. Mit dem kann man sehr viel machen. Also man kann auch Musik mit dem erstellen. Es gibt ja diese ganzen KI-Videos, die jetzt auch alle auf Social Media den ganzen Tag ausgespielt bekommen, wo du irgendwelche KI-Stimmen hast. Das ist eigentlich alles 11 Labs. Und 11 Labs arbeitet demnach sehr intensiv, gerade daran, immer bessere KI-Stimmen zu machen, die man nicht mehr unterscheiden kann von menschlichen Stimmen. Und die bieten mittlerweile auch eigene Conversational AI an, beispielsweise. Das heißt, wenn ich jetzt die Idee habe, nachdem man das gehört hat, was wir jetzt hier gerade besprechen, könnte man einfach zu 11 Labs gehen, Conversational AI, und sich relativ zügig mal seinen ersten Telefonagenten tatsächlich schon bauen. Und da wir eben sehr viel Use Cases in dem Bereich am Laufen haben und ich das auch sehr beeindruckend finde, ehrlicherweise, also wie gut das einfach ist, mit der KI zu sprechen, kennt man ja auch vom Advanced Voice Mode von ChatGPT, das ist im Prinzip ja die gleiche Technologie, sind die Entwicklungen besonders interessant, und ich gehe davon aus, in diesem Jahr spätestens werden wir das so gelöst haben, dass du gar keinen Unterschied mehr hörst. Also jetzt können Leute, die ein bisschen in der Thematik drin sind, man kann das schon noch hören, dass ja vielleicht ein bisschen robotisch ist. Ehrlicherweise, ich höre auch gerne mal rein in so ein paar Telefonate, wenn Kunden von uns so Outbound-Calls machen. Viele der Verbraucher, die angerufen werden, die merken das überhaupt nicht. Und selbst wenn du es ansprichst, haben sie es nach kurzer Zeit schon wieder vergessen, dass sie da gerade mit einer KI sprechen. Also alle, die nicht so tief in der Thematik drin sind, die merken es eigentlich jetzt schon nicht. Aber spätestens dieses Jahr gehe ich davon aus, weil da gibt es gerade so ein paar neue Entwicklungen, zum Beispiel 11 Labs Version 3 nennt sich das. Und das ist so die nächste Iterationsstufe jetzt, dass du auch Emotionen reinprompten kannst in die Stimme. Das heißt, du kannst sagen, flüstere jetzt, oder jetzt hast du die Emotion, und es wird mehr Kontextverständnis haben. Also jetzt aktuell hast du halt irgendwie ein Skript, was du hinterlegst, das wird dann gut vorgetragen und kann ein bisschen mit Hilfe der Intelligenz auch vom Skript abweichen. Aber in Zukunft wird es auch den Kontext besser verstehen. Und wenn der Nutzer traurig ist, dann kann er sich emotional intelligent auch mehr anpassen. Und diese Entwicklung finde ich höchst interessant. Also im Bereich der emotionalen Intelligenz sozusagen der Systeme, der besseren Stimmen, Emotionsanalyse ist auch ein ganz, ganz großer Bereich, der damit reinspielt. Und das ist höchst interessant. Für den Massenmarkt, sage ich jetzt mal, sind wahrscheinlich so Entwicklungen wie der Agent Mode bei ChatGPT schon mal spannend oder wo man erstmal so einen Fuß reinbekommt oder sowas wie Manus AI ging jetzt auch viel durch die Medien die letzten Monate. Das sind dann aber eher, wie gesagt, diese Verbraucher-Use-Cases, mit denen jeder mal so seine ersten Erfahrungen sammeln kann, aber die ich jetzt auch nicht allzu groß aufblasen wollte, ehrlich gesagt, weil du trotzdem immer noch beschränkt bist mit dem, was halt wirklich möglich ist und einen signifikanten Impact dann auch für Unternehmen hat.
Du hattest ja jetzt eben die KI-Agenten in der Telefonie erwähnt, die uns teilweise schon begegnen, ohne dass wir das teilweise wissen. Wo im Alltag begegnen uns denn jetzt auch schon KI-Agenten, inkognito quasi?
Ja, klassisches Beispiel wären noch Chatbots, also auf Websites beispielsweise. Ne? Also wenn du jetzt Unternehmen wie Klarna beispielsweise hernimmst, die machen da sehr viel. Und sonst aber eher im Hintergrund. Also wenn man jetzt daran denkt, wo begegnen uns im Alltag, das wäre so das Einzige. Also wenn ich jetzt noch irgendwelche Website-Chatbots, Customer Service, wenn ich jetzt über E-Mail einen Customer Service schreibe, haben viele jetzt schon automatisiert. Dann wäre aber wieder die Frage, ist das jetzt schon ein KI-Agent? Eigentlich ja, weil er hat Zugriff auf eine Mail, aber viel mehr passiert da eigentlich auch nicht. Kann man da jetzt Wortklauberei betreiben, ob das jetzt wirklich ein KI-Agent oder ein LLM, Agentic Workflow oder was auch immer ist. Ne? Also das ist sicher noch etwas. Ansonsten sind es eher die vielen Dinge, die im Hintergrund passieren. Also nur mal ein Beispiel genannt, was eigentlich in jedem Arbeitsalltag oder die meisten, die digital arbeiten, die kennen ja Meetings. Ne? Jeden Tag haben sie irgendwelche Meetings. Und was musste man in der Vergangenheit tun? Die Meetings dann protokollieren und alles mitschreiben, schlimmstenfalls händisch mitschreiben. Und dann hat man das da oder dann digitalisieren, tippt alles mit. Und auch hier, wir haben beispielsweise hier ein KI-Agentensystem schon vor einigen Monaten bei uns implementiert im Unternehmen, sodass alle Meetings, die stattfinden, automatisch transkribiert und dann von einem KI-Agent analysiert, zusammengefasst werden und dann an die richtige Stelle abgelegt oder an die richtige Person geschickt werden. Das heißt, wenn ich jetzt ein Meeting führe, dann brauche ich nichts mehr mitschreiben im Kern. Das macht dann alles der KI-Agent. Da gibt es jetzt auch so einfache KI-Agenten oder Tools, die dann mit in ein Meeting beitreten, wie Fireflies oder so. Das hat der eine oder andere jetzt mittlerweile schon mal gesehen. Aber das braucht man im Kern gar nicht. Das ist auch meistens, finde ich, nicht so charmant, wenn dann so ein dritter User drin ist, der einfach alles mitzeichnet, was man da so bespricht, sondern das sitzt dann quasi eher im Hintergrund. Protokolliert die Meetings, legt es an die richtigen Stellen ab, informiert die einzelnen Stakeholder und das sind in der Regel dann auch so die Use Cases, die vielleicht gar nicht so ein riesen shiny Object sind, wie wow, der hat mir jetzt eine Reise geplant und eine Reise gebucht und so weiter, das sieht halt immer auf der Demo toll aus, aber für ein Unternehmen ist eher sowas halt wirklich ein signifikanter Impact, also wo man wirklich hunderte Stunden dann auch mit sparen kann. Oder nochmal ein weiteres Beispiel gebracht sind auch Trainings. Also wir haben zum Beispiel bei uns eine eigene Software implementiert im Unternehmen, mit der Mitarbeiter trainieren können, beispielsweise im Sales, sodass keine Führungskraft mehr ihre Zeit investieren muss, um beispielsweise wiederkehrende Kundenmeetings zu üben oder Verkaufsgespräche zu üben. Und auch hier haben wir Agents gebaut in einer eigenen Software, mit denen Mitarbeiter 24/7 praktisch trainieren und üben können. Und auch sowas gibt es schon im Verbrauchermarkt, also Bewerbungsgespräche üben und auch das wären Arten oder Formen von KI-Agenten.
Ja. Okay, also das heißt, die KI-Agenten spielen jetzt schon und werden in Zukunft noch eine viel größere Rolle spielen. Und jetzt ist aber auch auf dem KI-Markt so wahnsinnig verwirrend, dass es gibt einfach so unglaublich viele Technologien in allen möglichen Bereichen. Und man hat ja schon jetzt immer das Gefühl, man hinkt eigentlich immer, man hechelt allem so hinterher, weil sich so wahnsinnig viel tut. Und auch so wahnsinnig schnell. Ist es denn jetzt überhaupt so, dass wir als Otto-Normalverbraucher unbedingt uns mit dem Thema KI-Agenten beschäftigen müssen? Nicht in dem Sinne, dass wir wissen, was das ist. Also ich denke, das lohnt sich für jeden, dass wir diese ganzen unterschiedlichen Begrifflichkeiten einordnen können. Aber ist es so, dass jemand, der jetzt er ist berufstätig, möchte nicht unbedingt nur im B2B-Bereich sich mit dem Thema KI-Agent auseinandersetzen? Müssen wir das dann? Also entgeht uns was, wenn wir das selbst privat nicht machen oder auch für unseren Beruf? Oder gewinnen wir tatsächlich auch etwas, wenn wir jetzt uns mit diesem Thema KI-Agent so beschäftigen, dass wir wirklich auch die ersten Schritte dabei machen möchten?
Also es entgeht in jedem Fall etwas. Also da würde ich ganz stark von abraten. Also zu sagen, ich muss mich jetzt nicht damit befassen und es ist nur für komplexe B2B-Use-Cases relevant. Das ist definitiv nicht der Fall, weil du beschreibst natürlich ein Problem, was real ist. Also ich habe auch, wenn wir neue Kunden onboarden, habe ich einen ganzen Kurs gemacht. Was sind so die größten Fehler? Ne? Und ein großer Fehler, den ich beschreibe, ist Tool-Paralyse. Das kennt eigentlich jeder, der anfängt, sich mit KI zu beschäftigen. Erstmal ist man neugierig, dann gibt es ein paar coole Use-Cases, dann taucht man ein bisschen tiefer ein. Wow, es ist unfassbar viel. Es ist eine ganz neue eigene Welt quasi. Und dann merkt man eigentlich, dass man nichts weiß. Und dann gibt es jeden Tag ein neues Tool. Das kann ich machen, das kann ich machen, das kann ich machen. Und gerade wenn man sich jetzt nicht seit Jahren schon beschäftigt mit der Thematik, dann weiß man das nicht einzuschätzen, einzuordnen und nimmt gleich alles als den Heiligen Gral direkt wahr, weil woher soll man es auch wissen? Und das ist natürlich definitiv jetzt nicht Sinn der Sache. Also da würde ich den meisten empfehlen, du brauchst jetzt nicht so, wie ich jetzt den eigenen YouTube-Kanal betreibe, jeden Tag Recherchen machen. Da empfehle ich meistens einfach eine feste Routine zu haben, vielleicht einmal die Woche bei dir im Podcast reinzuhören oder irgendwo anders einen Newsletter zu abonnieren, wo man dann einmal die Woche reinschaut und sich dann vielleicht nochmal zusätzlich an einem Samstag oder Sonntag 2-3 Stunden gezielt Zeit nimmt, wo man eine neue Sache testet. Also dass man sagt, okay, wir haben jetzt über Agenten gesprochen, jetzt nehme ich mir mal ein Agenten-Tool, wie zum Beispiel Manus AI, was ich auch gebrauchen kann als ganz normaler Privatanwender und beschäftige mich 2-3 Stunden damit, eruiere so ein paar Use Cases, ein paar Ideen, die ich habe, und teste das gezielt. Und das würde ich jedem natürlich dringendst raten, denn der größte Mehrwert von KI entsteht jetzt nicht darin, dass ich einmal einen Mega-Use-Case automatisiert habe im Unternehmen, sondern dass ich es in mein tagtägliches Arbeiten implementiere. Das merken wir auch sehr häufig mit Kunden, die wir haben. Natürlich installieren wir Telefonagenten, aber der viel größere Mehrwert entsteht häufig, dass wir die Mitarbeiter befähigen, jeden Prozess selbst zu hinterfragen und KI-gestützt zu lösen. Und das erfordert halt sehr viel Umdenken, weil viele jetzt seit Jahren, Jahrzehnten mit irgendwelchen manuellen Prozessen gearbeitet haben. Aber anstatt das jetzt so weiterzuführen, würde ich immer wieder hinterfragen, wieso muss ich jetzt selbst diese E-Mail beantworten? Wieso mache ich jetzt selbst diese Protokollierung? Aha, da kann ich doch KI-Agenten nutzen. Und dann sollte ich eigentlich bei allem, was ich tue, auf die Idee kommen, kann es nicht auch KI machen? In der Regel kann es KI machen. Und so wird halt das Arbeiten der Zukunft oder gar der Gegenwart aussehen. Und deswegen ist es extrem wichtig. Oder ich bringe mal vielleicht noch ein kleines Beispiel, weil das kann wirklich jeder machen. Und das sind intelligente Diktierfunktionen. Also ich bin zum Beispiel jetzt vor Monaten schon umgestiegen, weg vom Tippen hin zu intelligenten Diktierfunktionen. Nicht so wie in der Vergangenheit, ja, gab es irgendwelche Diktierfunktionen. Es gibt mittlerweile aber KI, Voice AI Apps, die du ansteuern, also die du mit einem Klick ansteuern kannst und die dann deinen Text in jede denkbare Software, egal ob sie lokal auf deinem Rechner ist oder irgendwo im Browser, Slack, E-Mail, was auch immer, den Text einfach einfügen, aber gut strukturieren, Rechtschreibung, Grammatik gleich korrigieren, sodass du eigentlich gar nichts mehr tippen brauchst. Und ich habe zum Beispiel auch schon intern vor Monaten so eine interne Memo bei unseren Mitarbeitern rumgeschickt. Ich habe gesagt, ich will niemanden mehr tippen sehen, weil du sprichst Faktor 4 so schnell, wie du tippst. Es ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß zu tippen. Also, und das ist zum Beispiel sowas, wo sich eigentlich jeder hinterfragen kann, wie viel tippe ich eigentlich noch, wie schnell bin ich dabei und kann ich das nicht auch rein sprechen, weil das die viel natürlichere, aber auch schnellere Form der Kommunikation ist. Und das wäre für mich so ein ganz konkretes Beispiel, wo man einfach umdenken muss, also wo man alte Sachen einfach fallen lassen muss, ja.
Genau, das finde ich super spannend. Also lass uns da doch jetzt mal einsteigen für alle, die tatsächlich auch Lust haben, die ersten Gehversuche zu machen. Also wir sind Bürohengste und Bürostuten und möchten uns den Alltag da so ein bisschen erleichtern. Was würdest du sagen, was sind die ersten Schritte, die man tatsächlich machen kann? Wie du hattest zum Beispiel genannt, den E-Mail-Eingang zum Beispiel sortieren zu lassen oder Diktiergeräte, Diktierfunktionen. Welche Apps oder welche Tools empfiehlst du uns oder welche Automatisierungsprozesse können wir machen? Also was erleichtert uns da am allermeisten den Alltag?
Ja, also das Beste, was jeder so zum Start machen kann, ist erstmal, sich nicht sofort auf ein neues Tool zu stürzen. Ich bringe gleich auch noch ein paar Beispiele, aber erstmal alles zu eine Ist-Analyse zu machen. Was mache ich eigentlich die ganze Woche? Und das mal zu tracken, mal alle Prozesse aufzuschreiben und einen Zeitwert dran zu hängen und dann auch gleich einen Status dran zu hängen, ist automatisiert oder mache ich manuell? Und dann das mal zu scannen und sich zu überlegen, so was sind die häufigsten repetitiven Aufgaben, die ich habe, weil die sind ja jetzt bei jedem anders. So eine Diktierfunktion, da können wir wirklich sagen, das kann wirklich jeder, weil jeder, der im Laptop arbeitet, der braucht das. Aber viele andere wiederkehrende Aufgaben sind sehr speziell. Jedes Unternehmen, eins arbeitet mit Microsoft, eins mit Google und was auch immer. deswegen sollte jeder erstmal so eine Ist-Analyse machen und dann auf Basis dessen sich für einen so einen Use Case entscheiden, den er selbst automatisiert oder seinem Chef vorschlägt, zu automatisieren. Das wäre sicher mal die beste Grundlage. Darüber hinaus ist es natürlich für jeden zu empfehlen, einen Basis-Stack an Tools zu haben, vor allem ein LLM. Also da muss man sich jetzt erstmal entscheiden, nehme ich ChatGPT, nehme ich Claude, nehme ich Gemini, will ich eine lokale Lösung haben, hängt dann auch so ein bisschen davon ab, ne, wie sicherheitsaffin bin ich, wie viel hantiere ich jetzt mit personenbezogenen Daten. Wenn ich in der Anwaltskanzlei arbeite, dann sollte ich mir vielleicht lieber ein lokales LLM aufsetzen. Wenn ich ja einfach einen Marketingjob habe und eh nie mit personenbezogenen Daten arbeite, dann nimm einfach ChatGPT. Aber da muss man sich halt einmal entscheiden, das sollte man jetzt auch nicht overfinken, also aber Hauptsache, ich entscheide mich da mal, dass ich so eine Hauptanlaufstelle von einem LLM habe, weil das sind natürlich für die meisten jetzt so der hauptgenerative KI-Use Case. Einfach alles, was ich an wiederkehrenden Texten habe, was ich an Texten irgendwie generieren muss, wo ich vielleicht Bilder erstellen muss, was auch immer, dass ich das halt zentral über Gemini oder eben ChatGPT löse.
Genau. Und aber lass uns doch genauso konkret bleiben. Wenn wir tatsächlich jetzt, was gesagt, eigentlich jeder, der irgendwie auch nur irgendwas arbeitet, und das müssen doch noch nicht mal diese typischen White-Collar-Berufe sein. Jeder muss ja irgendwie Dinge aufschreiben. Was empfiehlst du da für Tools, wie man das dann zum Beispiel machen kann? Dass man nicht mehr tippen muss, sondern dass man sich das einfach bequem macht.
Also diese intelligente Diktierfunktion, die sprichst du jetzt an, da nutze ich Whisperflow. Also das wäre ein konkretes Tool. Ich habe halt keine Partnerschaft mit denen, muss ich halt dazu sagen. Deswegen will ich nicht immer da Tools empfehlen und Werbung machen. Vielleicht findet jemand was Besseres. Für vieles gibt es Open-Source-Alternativen. Da kann sich jeder selber recherchieren, aber wir nutzen da tatsächlich Whisperflow. Ist sehr straightforward. Also kannst du dir einfach runterladen auf ein MacBook. Dann hast du es sozusagen drauf, machst dir einen Account und legst quasi los. Und wird jeder schnell merken. Also sehr, sehr straightforward. Da braucht man wahrscheinlich nicht mal ein Tutorial dafür. Aber hat wirklich, ja, also ist Faktor 4 so schnell.
Okay, ich finde das trotzdem immer sehr, sehr spannend, denn Menschen wie du, die einfach auch sehr, sehr tief im Thema sind, ich frage die immer sehr gerne, was benutzt du denn eigentlich viel? Und dann nicht natürlich die ganz speziellen Tools, die vielleicht sehr nischig sind für den Bereich, in dem du gerade unterwegs bist, sondern eben solche Sachen, wie du jetzt gerade genannt hast, Whisperflow. Aber fällt dir sonst noch was ein, was du ähnlich wertvoll findest wie Whisperflow, womit man sich schon mal beschäftigen könnte, wenn man Lust hat, sich dem Thema anzunehmen?
Ja, also wenn du mich jetzt wirklich ganz persönlich fragst, was setze ich persönlich ein? Also ich nutze mehrere LLMs, je nach Use Case. Ich arbeite sehr intensiv in ChatGPT mit Projektordnern. Also das ist also viele nutzen ChatGPT einfach falsch. Ne? Also viele, was ist der größte Fehler, den man machen kann? Ich gehe rein, stelle eine Frage und das mache ich dann jedes Mal. Jetzt habe ich verschiedene Anwendungsfälle. Bei mir in meinem Alltag sind es zum Beispiel Mail-Kommunikation mit Kunden, dann YouTube-Skripte beispielsweise, YouTube-Recherchen, Recherche für Interviewpartner oder Skripte, Thumbnails, Titel, Headlines und so weiter. Da habe ich einen Projektordner. Das Tolle bei Projektordnern ist jetzt, dass du hier Custom Instructions hinterlegen kannst, Wissen hochladen kannst. So. Und damit arbeite ich dann sehr stark und schaue eigentlich immer, wenn ich irgendwas habe, wo ich LLMs einsetze, dass ich das über Ordner löse und nicht und Chats und nicht immer neue Anfragen stelle. Wenn ich eine neue Anfrage habe, die einmalig ist, also ähnlich wie bei einer Google-Recherche, nutze ich die provisorischen Chats, damit die sofort wieder weg sind und gar nicht den ganzen Workspace zumüllen, sozusagen. Für das Ausformulieren von Texten nutze ich Claude. Claude ist nach wie vor, auch nach GPT-5, für mich deutlich besser im natürlichen Texten. Das heißt, wenn es wirklich konkret dann in Skripte reingeht oder E-Mail-Newsletter, LinkedIn-Posts, also so typischen Marketing-Dinge, nutzen wir dann Claude tatsächlich. Und fürs Coding, also unsere Entwickler, wir haben einige Entwickler im Team, die nutzen auch Claude fast ausschließlich fürs Coding. Cursor wäre noch so ein Tool, also die arbeiten sehr stark mit Cursor und dann eben in Cursor mit Claude, für alle Entwickler sehr interessant. Und dann für ein paar nischige Dinge nutze ich dann Gemini, zum Beispiel für Videoanalysen, Videotranskripte. Beispielsweise, wenn du jetzt Timestamps zu einem Video haben willst oder zu einem Podcast, dann ist das Google AI Studio genial, weil das geht gar nicht mit Claude oder mit ChatGPT. Dort kannst du Videos hochladen, Timestamps dir ziehen oder eben auch spezifisch Dinge suchen aus dem Video. Und ein Punkt kann ich noch bringen, was auch eigentlich jeder nutzen kann, ist Notebook LLM. Damit arbeiten wir auch sehr stark, wenn es ums Lernen von Dingen geht. Also wir haben das zum Beispiel eingeführt, wenn wir Vertriebsschulungen machen oder so, dann nehmen wir immer die Transkripte und haben dafür ein eigenes Notebook erstellt, auf das dann auch die Mitarbeiter entsprechend zugreifen können. Oder wir animieren jeden, hey, mach dir ein Notebook mit allen Meetings. Und dann können sie halt spezifisch reingehen. Wenn unser Verkaufstrainer gewisse Fragetechniken beigebracht hat, dann kann dann spezifisch reingehen, hey, was hat der Stevo nochmal zu der und dem und dem und dem Einwand gesagt? Und dann hast du es übers Notebook. Das Tolle bei Notebook LM ist jetzt eben, dass sich Notebook LM nur auf die Quellen stützt, die du hochlädst. Also nicht wie ChatGPT, welches auch immer Sachen dazu dichtet oder wo du nicht 100% sicher sein kannst, dass alles den Fakten entspricht. Bei Notebook LM hast du wirklich nur rein quellenbasierte Antworten. Das nutze ich teilweise auch für wenn ich Dinge aus Meetings finden möchte oder aus Podcasts, also wenn ich zum Beispiel einen Podcast mache oder ein Meeting habe und sage, hey, da hat doch die Fanny das und das gesagt, ne? Oder der und der. Und dann gehe ich in Notebook LM, verlinke das und suche dann spezifisch die Aussage mit Quelle. Ne? Das wäre auch noch so ein Tool, weil du jetzt spezifisch nach Tools gefragt hast. Da gibt es sicher noch einiges mehr. Zum Beispiel N8N würde ich vielleicht noch kurz in den Raum werfen, weil N8N halt diverse weitere Automatisierung ermöglicht. Also das ist im Prinzip so eine Workflow-Plattform, mit der man dann all diese Tools verbinden kann. Also wenn ich diese Meeting-Protokollierung, wie ich es vorhin angesprochen habe, machen will, oder wir haben zum Beispiel für sehr viele Dinge Slack-Chatbots. Wir machen unsere interne Kommunikation über Slack und über N8N richten wir Chatbots ein. Das ist auch für jedes Unternehmen relevant. Wäre auch nochmal so ein bisschen im Gegensatz zu einem Agenten zu betrachten. Aber du kannst ja auch eigene Chatbots bauen, die dein Unternehmenswissen beispielsweise haben. Nimm dir zum Beispiel alle Prozesse, die du hast oder alle Schulungsvideos und dann stell das Mitarbeitern zur Verfügung, sodass Mitarbeiter spezifisch zu Unternehmensprozessen Fragen stellen können. Und wir machen das halt häufig über Slack, weil es für uns sehr straightforward, für unsere Mitarbeiter sehr einfach ist. Und da wäre N8N jetzt zum Beispiel so eine Plattform, mit der wir sehr stark arbeiten, was diese Workflow Automations und Chatbots angeht.
Also vielen, vielen Dank schon mal dafür. Das finde ich mal total spannend. Da waren viele Sachen, also ich habe zum Beispiel auch noch gar nicht mit Whisperflow, also da bin ich jetzt tatsächlich schon richtig scharf drauf, anzufangen. Denn ich habe zwar vor vielen, vielen Jahren tatsächlich mir mal die Zeit genommen, einen Tippkurs zu machen, dass man wirklich auch schnell tippen kann, aber ich glaube, nichts schlägt es tatsächlich, dass man einfach reinspricht. Ne? Ich hatte noch die Frage, welche gesellschaftlichen Veränderungen du vielleicht auch siehst durch die Verwendung von KI-Agenten. Also wenn die jetzt einfach so alltäglich werden, dann betrifft es ja nicht nur Unternehmen, sondern auch oder auch Einzelpersonen, sondern eben einfach auch Berufsbilder, Rollenverteilung, Bildungsprozesse. Also was meinst du, welchen gesellschaftlichen Veränderungen wir da entgegensteuern und ob es dann vielleicht auch Sachen sind, also nicht nur mitsteuern, sondern auch vielleicht Bewegungen sind, wo wir gegensteuern müssen?
Also eine der größten Verwerfungen, die ich sehe, über die aus meiner Sicht viel zu wenig gesprochen wird, sind AI-Companions und sogenannte KI-Freunde. Und ich spreche ja auch sehr viel mit Zukunftsforschern, Professoren, Unternehmern aus dem Silicon Valley und so weiter. Und für die ist es glasklar. Es gibt jetzt schon die ersten Stufen davon mit Character AI, Replica AI. Das sind eigentlich auch nur so Chatbots gewesen, wo ich mit so einem Avatar irgendwie chatten kann. Es gibt jetzt aber die nächsten Evolutionsstufen davon. Das war jetzt zuletzt mit Grok 4, Annie, ne, die da vorgestellt wurde, wo ich halt einen Anime-Charakter habe, der dann emotionale Beziehungen zum Nutzer aufbaut. Aber das ist ja nach wie vor die erste Stufe. Jetzt schau dir mal die Entwicklung an im Bereich Video und wir haben heute viel über Voice gesprochen. Wozu wird das führen? Diese KI-Freunde, die werden hochrealistisch sein, da wirst du nicht mehr irgendeinen Anime-Avatar haben oder nur einen Chat, sondern du wirst eine hochrealistische Person vor dir sehen, einen Avatar, und der wird hochrealistisch klingen und der wird dir alles sagen und alles bestätigen, was du so vorhast. Das haben wir zuletzt auch sehr prominent mit ChatGPT 5 gesehen. Das hat ja einen riesen Shitstorm ausgelöst, unter anderem auf Reddit über 5000 Kommentare, GPT 5 is horrible. Warum? Einer der Hauptgründe, weil die Leute emotionale Beziehungen zu GPT-4o aufgebaut haben. Warum? Weil es alles bestätigt hat, was du als Nutzer reingeschrieben hast. Ja.
Ich habe sogar einmal, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ich habe sogar auch einmal versucht, das in den Custom Instructions einzustellen. Ich habe gesagt, hör bitte auf, mich ständig nach dem Mund zu reden. Du musst mich auch nicht ständig beglückwünschen zu meiner angeblichen Genialität, weil er ja eben auch so ein kleiner Speichellecker teilweise war. Ne? Das war eine hervorragende Frage. Und ja, klar, aber was vermisst man dann vielleicht auch, wenn danach die Nüchternheit kommt? Ne?
Ja, also exakt so ist es. Aber es ist wirklich für viele Menschen eine Art Sucht geworden, das Ganze. Und da gibt's viele Reddit-Beiträge, viele, die sich da wirklich echauffiert haben darüber, weil sie sagen, ich habe meinen besten Freund verloren und so weiter. Und man kann den Leuten bedingt jetzt auch nur einen großen Vorwurf machen, weil wir haben etwas, das ist die Einsamkeitsepidemie. Also das ist auch gut statistisch mittlerweile belegt. Also dass sich, wie viele Menschen sich eigentlich einsam fühlen. Ich glaube, unter den 35-Jährigen in Deutschland sind irgendwie 3/4, die sich akut einsam fühlen, der Menschen. So, und die werden natürlich alle in die Arme getrieben, dieser sogenannten digitalen Freunde. Und das ist so ein großes Ding, was ich sehe, jetzt einerseits, weil du gesellschaftlich gesprochen hast, was ich gerne auch thematisiere, wenn ich mit Psychologen oder Philosophen spreche. Die Meinungen spalten sich da auch so ein bisschen, muss man sagen. Es gibt schon Horrorfälle, ne? Also es gibt schon Fälle bei Character AI, wo jemand sich tatsächlich das Leben genommen hat, weil der Avatar ihn praktisch animiert hat. Hey, ist es in Ordnung oder so? Kann man sich mal auseinandersetzen mit diesem Fall? Also es gibt schon erschreckende Fälle und ich finde es nicht so gut, wie das jetzt teilweise betrieben wird von XAI, ja, einfach zu sagen, hey, wir machen einfach mal, greifen mal alle zu, baut mal alle emotionale Abhängigkeiten auf zu diesen KI-Avataren. Natürlich bin ich jetzt auch niemand, der sagt, man muss es verbieten, weil das würde das Problem nicht an der Wurzel packen, aber das wird zu massiven gesellschaftlichen Verwerfungen führen. Wir haben bereits jetzt schon, also dass deutlich mehr Menschen Übersterblichkeiten, also deutlich mehr Menschen sterben, als neu geboren werden. In China sind das ungefähr 15% mehr Menschen sterben, als neu geboren werden. Und dieser Trend wird sich fortsetzen, dadurch, dass es immer weniger menschliche Beziehungen gibt, immer mehr Beziehungen zu KI-Avataren. Ich glaube, in Japan gibt es schon 4000 dokumentierte Fälle von Männern, die KI-Avatare geheiratet haben.
Genau, die ganzen japanischen Männer, die da einfach nur noch digitale Frauen haben, ne?
Ja, also du bist da bestens informiert. Genauso ist es. Und ja, also das Problem wird aus meiner Sicht nicht thematisiert. Es wird, wenn überhaupt, im Kontext von Chatbots thematisiert. Aber man muss jetzt nur mal 6 bis 12 Monate in die Zukunft schauen. Und dann werden viel, viel mehr Menschen in eine Abhängigkeit geraten zu diesen digitalen Freunden. Da sehe ich große Probleme. Ich habe jetzt auch keine konkrete Lösung dafür, außer Aufklärung zu betreiben und mit Leuten darüber zu sprechen und so weiter, Interviews auch zu führen. Das ist aus meiner Sicht so mit der beste Weg. Auf der anderen Seite hat es aber auch wieder einen Impact aufs Business, muss man halt trotzdem auch immer dazu sagen und denken, denn wozu wird das auch führen? Und zwar, dass es immer normaler wird, mit KI-Freunden zu sprechen, mit KI grundsätzlich zu sprechen, zu telefonieren. Dadurch werden auch wieder unsere KI-Telefonagenten immer besser angenommen, immer mehr auch nachgefragt. Die nächsten Generationen werden das als Grundvoraussetzung sehen, mit KI zu sprechen und nicht mehr mit irgendwelchen Menschen am Telefon. Das heißt, es hat auch peripher einen Einfluss auf jeglichen Geschäftsanwendungsfall, dass es im Privatbereich gerade so vorangetrieben wird, dieses Thema KI-Freunde. Und das ist so ein Thema, was aus meiner Sicht viel mehr besprochen werden muss. Einerseits, was es für Probleme mit sich bringt, aber auch auf der anderen Seite, was das alles für einen riesen Nutzen für Unternehmen mit sich bringt.
Naja, es hat immer zwei Seiten, ne, die Medaille. Findest du denn auch, dass wir mit den KI-Agenten tatsächlich an einem Punkt angelangt sind, wo ja auch ganz viele Science-Fiction-Dystopien arbeiten, ne, dass diese Angst davor, dass autonome Systeme, weil sie eben eigenständig handeln können, sich der menschlichen Kontrolle entziehen? Das sind ja so Filme wie Ex Machina oder gibt ja wirklich wahnsinnig viele. Du bist jetzt natürlich auch in der Richtung kein Forscher, aber was meinst du, wie behalten wir da die Kontrolle? Also wie verhindert man, dass KI-Agenten unerwünschte Entscheidungen treffen?
Ja, also du hast absolut recht. Also ich bin da jetzt kein Forscher dahingehend. Ich spreche allerdings sehr viel mit Professoren genau über diese Themen. Und ich habe zuletzt ein Video vorbereitet über das Szenario, Zukunftsszenario AI 2027. Kann sich jeder mal durchlesen. Der Autor ist Ex-OpenAI-Mitarbeiter und hat schon 2020, 21 Chatbots wie ChatGPT vorher gesagt. Also es ist durchaus sehr ernst zu nehmen. Und er beschreibt im Prinzip genauso ein Duma-Szenario, also eine KI-Dystopie, wo halt die KI tatsächlich am Ende die Menschheit auslöscht, oder ja, ein Slowdown-Szenario. Also er nennt das Race und Slowdown. Und die Menschheit wird sich entscheiden im Jahr 2027. Über die Timeline lässt sich streiten. Das ist jetzt das Interessante aus den Gesprächen, die ich führe, weil ich dann viel frage, so ab welchem Punkt siehst du diesen Zeitpunkt der künstlichen Superintelligenz? Und die Meinungen gehen komplett auseinander. Ne? Also wenn wir uns die Leute anschauen, Gründer von Anthropic oder Mitgründer Benjamin Mann sagt 2027, 2028. Von OpenAI gibt es viele Quellen, sagen 2027, 2028. Demis Hassabis, Google DeepMind CEO, aus meiner Sicht sehr ernst zu nehmen, sagt 2030, 2035, so AGI, Superintelligenz. Dann hatte ich einige Professoren im Gespräch im Kontext zu diesem Video. Und der eine sagt mir, 50 Jahre wird es mindestens noch dauern. Ja, also da brauchen wir gar nicht drüber reden, Superintelligenz, 50 Jahre noch. Dann spreche ich mit wem anders, beide Professor, Doktor, beide ernst zu nehmen, ich sage keine Namen an der Stelle, 2027, das ist realistisch. Dann spreche ich mit einem Professor, der technisch sehr tief drin ist und sehr stark forscht an den Algorithmen, Daten für KI. Und das war ein interessantes Gespräch, weil er war so am Überlegen, genau die Frage eigentlich, deswegen spanne ich so ein bisschen den Bogen, den du gebracht hast. Aktuell haben die Systeme keinen Zugriff, die KI-Agenten keinen Zugriff auf wichtige Infrastrukturen wie Stromnetz, Internet und so weiter. Das heißt, was wollen sie für einen Schaden anrichten mit Gmail-Zugriff? Ja, das geht nicht. Aber er sagte auch, was so am Überlegen, ja, eigentlich ist es ja nicht auszuschließen und wird sogar relativ wahrscheinlich sein, dass irgendwann auch KI-Systeme, wenn sie deutlich bessere Entscheidungen treffen, besser sind als Menschen, auch Zugriff bekommen auf Sicherheitsinfrastrukturen. Und dann ist es tatsächlich ein denkbares Szenario, also dass es irgendwann auch, wer weiß wohin führt, ja, bis zur Auslöschung der Menschheit führen könnte. Und das ist auch nicht nur Science Fiction, weil es halt viel zu viele ernstzunehmende Wissenschaftler in dem Bereich gibt, die das ernsthaft diskutieren, ne? Wie Geoffrey Hinton, selbst Stephen Hawking hat damals ja schon Letter 2024 diesbezüglich abgesetzt, wo er gewarnt hat. Und deswegen, ja, ich glaube, es gibt keine finale Antwort darauf. Aber ich sehe auch nicht alles optimistisch. Also ich bin jetzt nicht einer derjenigen, die sagt, ja, wird schon alles irgendwie werden und einfach mal machen, so nach dem Motto. Sondern ich glaube, man sollte sich der Risiken schon durchaus bewusst sein und auch an KI-Sicherheit arbeiten an der Stelle.
Also KI ist here to stay. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Und wir finden diese Entwicklung ja auch spannend und toll und irgendwie faszinierend. Das heißt ja aber nicht, dass man nie diese ganzen düsteren Begleiterscheinungen, die diese Technologien auch haben, ignoriert. Wo siehst du denn in 2 bis 3 Jahren die Zukunft von KI-Agenten, um jetzt wieder den Bogen zu schließen, unabhängig von irgendwelchen düsteren Dystopien, dass dann schon irgendwie die Maschinen viel schlauer geworden sind als wir und diese Singularität schon eingetroffen ist. Also wo siehst du in den nächsten Jahren die Zukunft? Was wird dann möglich sein? In welchem Umfang werden wir dann KI-Agenten schon benutzen?
Also jetzt in Bezug auf KI-Agenten speziell wird einer der größten Unterschiede sein, dass wir anders interagieren werden mit diesem System. Also weniger jetzt irgendwelche Chats und dann geh jetzt mal shoppen irgendwie für mich, sondern das ist ja nicht die sinnvollste Art und Weise, mit KI zu interagieren. Und das sagen eben auch viele Forscher in dem Bereich. So wie wir es aktuell machen, ist es eigentlich nur ein Überbleibsel aus der Vergangenheit, weil es für die Menschen vertraut ist, irgendwie in einer Chatbox sich zu befinden. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache von KI. Und das nächste große Ding, an dem gearbeitet wird, ist die sogenannte Personal AI, persönliche AI. Das heißt, du wirst persönliche KI-Agenten als deine Begleiter haben. Die werden Zugriff haben auf all deine Systeme, also alle Tools, Kalender, Mails, alles, was du hast, Zugriff haben. Das ist aktuell ja auch nur sehr begrenzt möglich, wegen den begrenzten Kontextfenstern. Die KI kann gar nicht alles über dich wissen, weil das Kontextfenster zu klein ist. Das heißt, das wird ein großer Punkt sein. Unendlicher Kontext und dann Zugriff auf alle deine persönlichen Systeme. Und dann, was ist die bessere Art, mit KI zu interagieren, als zu sagen, jetzt hast du Zugriff auf alles, jetzt mach mal irgendwas. Der nächstbessere Schritt wäre zu sprechen. Aber auch da hört es nicht auf. Der noch bessere Schritt wäre, wenn die KI das schon vorher weiß, was du tust. Das heißt, es wird gerade sehr stark an dieser Predictive AI gearbeitet, also dass der KI-Agent schon vorher weiß, was du tun willst. Also du Zugriff meinetwegen noch auf deine tatsächlichen Haushaltsgeräte, wie Kühlschränke und so weiter sieht, okay, Mist, du bist gerade zu so und so viel Prozent, ja, hast du ein Krankheitsrisiko, in deinem Kühlschrank fehlt irgendwas und dann bestellt der eigenständig schon mal die entsprechenden Nährstoffe, die du brauchst und bereitet es vielleicht auch sogar noch zu. Das sehe ich jetzt nicht in 2, 3 Jahren, aber 2030 bis 2035 ist das durchaus realistisch. Also wenn ich mit Zukunftsforschern spreche, für 2 bis 3 Jahre denke ich erstmal, Voice wird da einer der größten Punkte sein, so wie dieser unendliche Kontext. Das wären so für 2, 3 Jahre, sage ich mal, Perspektive nüchtern jetzt eingeschätzt, ohne Superintelligenz-Szenarien, die wichtigsten Veränderungen sein in der Art der Interaktion mit KI-Agenten.
Super. Es ist mal ein richtig gutes Zeichen, wenn man das Gefühl hat, man hat erst 10 Minuten gesprochen. Ich habe aber jetzt auf die Uhr geschielt. Wir sprechen knapp 1/4 Stunde, aber die Zeit ist wie im Flug vergangen, weil es wirklich alles so mega spannend war, was du erzählt hast. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns dieses Thema zu erklären und auch noch darüber hinaus so viel. Super, war wirklich richtig schön.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke für die guten Fragen.
Danke. Liebe ZuhörerInnen, ich möchte mich auch ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für euer Interesse. Wenn ihr mehr von Leonards Wissen haben möchtet, dann schaut auf jeden Fall auch auf seinem Kanal Everlast AI vorbei. Da veröffentlicht er ganz regelmäßig Videos zu den neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr viel aus dieser Folge mitnehmen konntet, vielleicht auch ein bisschen Lust bekommen habt, zum Thema KI-Agent selbst ein bisschen rumzuprobieren. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch bis dann eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.